Nach einem Schlaganfall ist es ja so, von jetzt auf gleich verändert sich das Leben vollständig und man ist erstmal in einer ganz neuen Situation und der so hilflos ausgeliefert. Zum Beispiel, wenn es um Hilfsmittel geht, um Wiedereinstieg in den Beruf, um das Thema Autofahren nach Schlaganfall. Und in all diesen Bereichen kann es ja Unsicherheiten geben.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Pflege-Podcast. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das eigentlich weit mehr ist als nur ein reines Pflegethema, denn es lauert täglich mitten unter uns. Jeder dritte Todesfall ist darauf zurückzuführen. 250.000 Menschen erleiden ihn in Deutschland jedes Jahr. Die Rede ist vom Schlaganfall. Natürlich ist Schlaganfall erstmal eine schreckliche Diagnose. Aber ein Schlaganfall ist nicht nur ein Schreckgespenst, denn es kann auch nach einem Schlaganfall mit einem qualitativ guten Leben weitergehen und man kann eine Menge dafür tun, dass man erst gar nicht einen Schlaganfall bekommt. Über dieses und vieles mehr wollen wir heute mit folgenden Gästen sprechen. Miriam Hilker von der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, sie ist dort Präventionsexpertin und sie sagt, 70% der Schlaganfälle sind vermeidbar. Hallo, Frau Hilker, erstmal.
Hallo, guten Morgen.
Andrea Schneider, sie ist Referatsleiterin der Pflegekasse bei der KKH und sie kann uns unter anderem verraten, wie Angehörige von Schlaganfallpatienten Unterstützung von ihrer Krankenkasse bekommen. Hallo, auch Frau Schneider.
Hallo, Herr Kopelke.
Und last but not least, Peter Schermann. Er ist Radprofi, er ist deutscher Meister der Amateure im Mountainbike-Halbmarathon 2016 geworden und ein Jahr später hat er die Diagnose Schlaganfall bekommen. Hallo, Herr Schermann.
Guten Tag.
Herr Schermann, vielleicht fangen wir bei Ihnen mal an. Wie war denn das, als Sie am Ostermontag vor 4 Jahren kurz vor einer Trainingseinheit plötzlich nicht mehr sprechen konnten und Probleme mit Ihren Bewegungen hatten?
War Ostermontag, ein Tag, den ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr vergessen werde. Ich bin an dem Wochenende vorher noch lokales Rennen gefahren. War auch soweit eigentlich alles in Ordnung. Bin da Dritter geworden und habe dann in meiner Küche gestanden und wollte mir einen Kaffee zubereiten und habe auf einmal irgendwie gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Habe Geräusche extrem laut wahrgenommen, habe mir aber erstmal nichts dabei gedacht und bin dann duschen gegangen und habe in der Dusche dann auch das Wasser ganz komisch wahrgenommen und habe dann auch gemerkt, dass ich Probleme bekomme, mich koordiniert zu bewegen und habe dann in den Spiegel geschaut und habe mich tierisch erschreckt, weil ich in dem Moment irgendwie mein eigenes Spiegelbild nicht wiedererkannt habe. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass ich auch versucht habe, etwas zu sagen und gemerkt habe, das funktioniert irgendwie nicht richtig und dann hat eigentlich wie aus genau im richtigen Moment ein Freund von mir an der Tür geklingelt, konnte ihm noch die Tür öffnen und der hat eigentlich direkt gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ist auch früher Rettungssanitäter gewesen und hat dann halt richtig reagiert und direkt den Notarzt gerufen. Die Symptome wurden halt immer schlimmer, dass ich mich auch gar nicht mehr selbst bewegen konnte. Es steigt natürlich in so einem Moment Panik in einem auf, weil man komplett. Es war im Kopf soweit noch relativ klar, also ich konnte klar denken, aber man weiß natürlich überhaupt nicht, was mit einem passiert, hat einen absoluten Kontrollverlust und ja, das ist ein sehr schlimmes, traumatisches Ereignis. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, was ich habe oder dass es ein Schlaganfall sein könnte. Bis dato habe ich mich mit diesem Thema noch überhaupt nicht beschäftigt.
Also das hat Sie, wenn ich da mal einhaken darf, tatsächlich aus heiterem Himmel erwischt. Sie waren erfolgreicher Radprofi, Sie waren entsprechend wahrscheinlich top, fit und kerngesund. Und an diesem Ostermontagmorgen hat das im wahrsten Sinne des Wortes ja schlagartig Ihr Leben verändert oder zumindest eine starke Zäsur dann dargestellt. Der Freund hat dann dafür gesorgt, dass Sie schnellstmöglich behandelt wurden. Das heißt, es ging dann mit dem Krankenwagen gleich in die spezialisierte Klinik oder wie viel Zeit ist dann da vergangen?
Das ging alles relativ schnell. Gott sei Dank in Trier, wo ich lebe, gibt es eine Stroke-Unit. Der Verdacht war dann schon Schlaganfall, allerdings ja, bei so einem, ich war zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt und ja, einfach aufgrund meines Jobs als Radfahrer natürlich sehr, sehr fit und dazu halt auch noch sehr regelmäßig auch untersucht worden, sodass eigentlich keinerlei Sachen darauf hindeuteten, dass ich zu einem Risikofeld für einen Schlaganfall zähle. Von daher hat es ein bisschen gedauert, bis dann die Diagnose dann da war. Aber es war auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und hat mein Leben auch natürlich auf sehr vielen Ebenen verändert.
Was das bedeutet, darüber werden wir sicherlich im Laufe des Podcasts noch weiter sprechen. Eine kleine Erklärung am Rande. Wir erwischen Sie gerade bei den Weltmeisterschaften auf Elba. Sie haben sich freundlicherweise für diesen Podcast Zeit genommen. Das ist vielleicht eine kleine Erklärung dafür, dass die Telefonqualität manchmal so ein bisschen schwankend ist und man sie nicht in perfekter Studioqualität hört. Aber an der Stelle ist es uns das wert, Sie und Ihre Geschichte dann auch mal von Ihnen zu hören, selbst wenn Sie normalerweise sich jetzt mindestens genauso wichtigen Dingen wie einer Weltmeisterschaft auf Elba widmen. Gut vorbereitet sind Sie, Sie fühlen sich aber fit. Also wir stören jetzt nicht, dass wir hinterher dafür verantwortlich sind, dass das mit dem Weltmeistertitel nicht klappt, oder?
Also Weltmeister werde ich keiner werden, aber ich bin jetzt zum 5. Mal in Folge bei der Weltmeisterschaft der Profis dabei, seit dem Schlaganfall, und das ist schon etwas, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, und Sie stören natürlich keinesfalls, das ist alles in den Tagesplan mit ein gearbeitet wurden.
Ja, wie gesagt, wir werden dann im Verlaufe der nächsten Minuten sicherlich noch hören, wie es von der Diagnose Schlaganfall so weitergehen konnte, dass Sie jetzt in der Lage sind, bei Weltmeisterschaften im Mountainbiking teilzunehmen. Jetzt kommen wir mal zu Frau Hilker. Sie ist Präventionsexpertin bei der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Und Frau Hilker, in der Vision der Deutschen Schlaganfallhilfe heißt es so schön, man wolle den Schlaganfall besiegen irgendwann einmal. Kann denn das wirklich jemals Realität werden?
Also besiegen ist natürlich ein relativ weit hergeholtes Wort. Was man sagen kann, ist, dass der Großteil der Schlaganfälle einfach vermeidbar ist. Wie Sie gerade schon zu Beginn gesagt haben, 70% könnten wir durch eine gesunde Lebensweise vermeiden. Das heißt, so 2 von 3 Schlaganfällen. Und unsere Vision ist halt eher, den Schlaganfall bekannt zu machen, quasi aus dem Schatten der Gesellschaft zu holen und aufzuklären, wie sieht ein Schlaganfall aus, was für Symptome zeigen sich, dass man dann auch im Notfall schnell reagieren kann, auf eine Stroke-Unit kommt, wie Herr Schermann das gerade schon erwähnt hat, damit eben auch die Behandlung schnell einsetzt und die Folgen nicht so schwerwiegend sind.
Vielleicht lassen Sie uns da nochmal ansetzen. Bei Herrn Schermann haben wir ja gerade gehört, das kam wie aus heiterem Himmel. Er war Profisportler, ist eigentlich auch engmaschig medizinisch untersucht und begleitet worden. Trotzdem hat ihn diese schreckliche Diagnose erreicht. Ist das denn immer so, dass ein Schlaganfall aus heiterem Himmel kommt? Oder war Herr Schermann da jetzt eine Ausnahme?
Also oft ist es so, dass sich Anzeichen schon früher manifestieren. Es gibt bestimmte Vorerkrankungen, wo man ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall hat, zum Beispiel bei Bluthochdruck, bei Diabetes mellitus oder auch Fettstoffwechselstörungen. Und da ist es so, dass die Erkrankung dann eigentlich nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass man hier hätte viel tun können. Im Rahmen dieser Erkrankung ist es so, dass die Arterien quasi versteifen, was dann dazu führen kann, dass eben ein Schlaganfall entsteht. Diesen Prozess selber bekomme ich nicht mit. Der Schlaganfall entsteht dann von jetzt auf gleich, also schlagartig. Aber alles, was dahin führt, quasi hätte ich vorher beeinflussen können. Das gilt aber nur für Schlaganfälle, deren Ursache zum Beispiel eine Arteriosklerose ist. Es ist oft der Fall bei jüngeren Personen, wie auch bei Herrn Schermann, dass die Ursache eine andere ist, zum Beispiel ein Loch in der Herzscheidewand oder eine Gefäßaussackung, Blutgerinnungsstörung oder dass auch die Ursache gar nicht gefunden wird. Aber prinzipiell ist es eigentlich eine Erkrankung, die vor allem Ältere trifft. Und da ist es so, dass durch diese Vorerkrankung oder auch einen ungesunden Lebensstil sich das schon abzeichnen könnte.
Vielleicht können wir noch mal, ohne jetzt in ganz medizinische Details abzuschweifen, kurz von Ihnen hören, was ein Schlaganfall eigentlich ist. Also ich bin da Gott sei Dank relativ unvorbelastet, habe darüber noch nicht so viel nachdenken müssen. Was ich weiß, ist, dass man doch landläufig sagt, ein Schlaganfall ist eigentlich sowas wie ein Herzinfarkt des Gehirns. Kann man das so übersetzen und heißt das, dass Schlaganfall und Herzinfarkt irgendwie dann auch ähnliche Risikofaktoren haben und gewissermaßen vergleichbar sind oder gibt es da auch irgendwelche Unterschiede?
Doch diese Bezeichnung, der Schlaganfall ist der Herzinfarkt des Gehirns, kann man auf jeden Fall so treffen. Und es sind ja beides Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von daher sehen die Risikofaktoren sehr ähnlich aus. Bei einem Schlaganfall ist es so, dass es eine Durchblutungsstörung des Gehirns, da verstopft ein Gefäß und das Blut kann nicht mehr ungehindert weiterfließen. Das heißt, die dahinterliegenden Bereiche sterben quasi ab, weil sie nicht mehr ausreichend versorgt werden mit Nährstoff oder Sauerstoff. Das wäre der sogenannte Hirninfarkt. Und dann gibt es noch die Hirnblutung. Das ist die zweite Form des Schlaganfalls, die aber weitaus weniger häufig auftritt. Da reißt oder platzt ein Gefäß im Gehirn, Blut tritt aus und die dahinterliegenden Bereiche werden entsprechend auch nicht mehr versorgt und die Zellen sterben ab.
Kann man ungefähr sagen, wenn es diese beiden Arten gibt und das eine deutlich häufiger als das andere ist, wie das Verhältnis so zueinander ist?
Ja, der Hirninfarkt tritt bei ungefähr 85% der Personen auf und die Hirnblutung bei 15% und man sagt auch, dass die Hirnblutung eher bei jüngeren Personen auftritt.
Gut, Frau Hilker, also haben wir schon mal ein ganz grobes Bild davon, was so ein Schlaganfall ist. Sie haben es eben auch schon angedeutet, man kann da sehr, sehr häufig auch vorbeugen. Darauf gehen wir dann gleich auch noch weiter ein. Frau Schneider, Sie sind bei der Pflegekasse der KKH, die ja gleichzeitig auch bei der Krankenkasse KKH dann angesiedelt ist. Die KKH unterstützt Ihre Versicherten ja intensiv, generell beim Thema Prävention. Welche Angebote gibt es denn so rund um das Thema Schlaganfall, die eben auch auf Prävention einzahlen?
Ja, wir haben auch eine Kooperation mit der Schlaganfallallianz und man kann zum Beispiel frühzeitig eine Herzuntersuchung wahrnehmen. Wir nennen das auch Herz im Takt, um halt eben auch zu gucken, ob es zum Beispiel auch kardiologische Befunde gibt etc. Also man kann frühzeitig auf gewisse Dinge ja einwirken. Leider ist es nicht im gesamten Bundesgebiet momentan verfügbar. Aber wir sind da auf einem guten Weg und schauen mal, wie man das weiter anbieten kann.
Also das zahlt ja genau auf die Aussagen ein, die wir heute hier schon mehrfach gehört haben. Mhm. Man kann viele Schlaganfälle verhindern, wenn man eben eine vernünftige Prävention macht, wenn man sich darum frühzeitig kümmert. Und wir haben auch dann gelernt, dass das ja zusammenhängt. Ich glaube, dieses Vorhofflimmern des Herzens, was oftmals unerkannt bleibt, ist einer der wesentlichen Risikofaktoren dann auch für einen Schlaganfall. Und darauf zielt, glaube ich, das Programm ab, Frau Schneider, nicht?
Genau, das ist halt ein kleiner Aufwand für jeden, der das machen möchte. Es geht aber um eine einstündige Untersuchung und man bekommt sogar das Ergebnis am selben Tag. Insofern finde ich, ist das etwas, was eine gut investierte Zeit ist, wenn man mal drauf schaut, dass man vielleicht hinterher ja, mit einem guten Gefühl rausgehen kann, ich sag mal, sein Leben so weiterzuleben oder halt eben auch die Möglichkeit bekommt, darüber nachzudenken, was kann ich oder was sollte ich vielleicht auch verändern.
Ja, genau. Für mich persönlich hört sich das zum Beispiel tatsächlich als Präventionsuntersuchung auch noch viel niedrigschwelliger an als beispielsweise eine Darmkrebsvorsorge, die ja doch mit einem etwas größeren Eingriff verbunden ist. Trotzdem, auch das ist eine Untersuchung, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig und hilfreich sein kann. Aber bei dieser Früherkennungsuntersuchung beim Vorhofflimmern ist es ja wirklich so, dass man da eine Stunde Zeit investieren muss, aber ansonsten weder Schmerzen zu befürchten hat, noch sonst irgendwas Unangenehmes. Ich glaube, das ist mit ein paar Elektroden, die an- und abgeklebt werden, dann getan. Insofern ja, ist das eine neue Untersuchungsmethode, die wir jetzt gerade neu eingeführt haben, die auch auf das Thema Schlaganfallprävention einzahlt.
Ich denke einfach, ist es halt eben so, dass es unverhofft auftritt. Und viele Menschen wollen es einfach auch in dem Moment vielleicht nicht wahrhaben. Was kann ich in dem Moment tun? Und jeder denkt, das wird mich schon nicht erwischen. Aber spätestens wenn es einen dann doch getroffen hat, was wir ja nun wirklich keinem Menschen gönnen, hat man unter Umständen auch mit weiteren Folgen zu rechnen. Denn ein Schlaganfall kann glimpflich ausgehen, wenn man früh genug und schnelle Hilfe hat. Aber es kann halt eben auch Folgen haben, wie Halbseitenlähmung, Sprachstörung und. Und dann wird man auf Dauer unter Umständen auf Hilfe angewiesen sein. Und das ist natürlich etwas, was man vielleicht mit so einer einstündigen Untersuchung doch gut vermeiden kann.
Das ist das Stichwort Prävention. Sie sagten es gerade, manchmal geht ein Schlaganfall glimpflich aus, manchmal aber auch nicht. Da sind dann auch Angebote für Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, wo das vielleicht auch nicht ganz so glimpflich ausgegangen ist, trotzdem gerade umso wichtiger. Ich glaube, da sind wir uns in dieser Runde auch einig, dass auch da eine Menge schon getan wird und noch getan werden muss. Apropos glimpflich dann aber doch, Herr Schermann, Sie haben von den Ärzten direkt als erste Aussage nach Ihrem Schlaganfall die Aussage bekommen, dass Sie als Top-Mountainbike-Fahrer nie wieder Leistungssport machen könnten. Was ist da in dem Moment in Ihnen passiert und warum haben diese Ärzte Gott sei Dank trotzdem Unrecht behalten?
Ja, ich glaube, das ist in dem Moment, wo ich das zum ersten Mal gesagt bekommen habe, bei mir noch gar nicht frisch angekommen ist, weil man natürlich mit der Gesamtsituation, Schlaganfall, das ganze Umfeld extrem, ja, extrem besorgt um einen ist. Da hat man erstmal andere Probleme, als ob jetzt die Karriere in Anführungszeichen weitergeht. Und danach war es halt mal ein Schritt für Schritt denken. Es war nicht so, dass es, als ich zum ersten Mal dann wieder auf dem Rad gesessen habe, konnte ich kein Fahrrad fahren, hatte kein Gleichgewichtsgefühl. Da ist natürlich auch der Gedanke zu sagen, okay, der wird jetzt an der World Cup-Saison wieder teilnehmen oder eine WM fahren, der ist natürlich sehr, sehr weit weg. So war es eigentlich so, dass ich mich von dieser Aussage, die natürlich eine sehr allgemeine ist und die natürlich auch irgendwo getroffen werden muss, wenn man sowas hat, aber die orientiert sich natürlich auch immer an dem durchschnittlichen Schlaganfallpatient in Anführungszeichen und der hat natürlich auch andere Grundvoraussetzungen, ist meistens deutlich älter und hat eine andere körperliche Grundlage, sodass ich mich da habe gar nicht limitieren lassen. Und ich bin auch froh, dass es geklappt hat. Es hätte aber auch anders sein können.
Wie lange hat das denn gedauert, dass Sie von dem Tag des Schlaganfalls ausgehend wieder das erste Mal auf dem Fahrrad gesessen haben?
Das erste Mal auf dem Fahrrad gesessen habe ich schon recht früh, ungefähr nach eineinhalb Monaten auf einem Heimtrainer. Das ging gut, weil der steht ja fest auf dem Boden und da konnte ich mit einer ganz geringen Wattzahl, einem ganz geringen Widerstand quasi, dann erstmal ein bisschen die Beine bewegen. Und der komplette Weg zurück, sage ich mal, bis ich wieder da war, wo ich vorher war, der war sehr, sehr lang. Aber bis zu dem Zeitpunkt, dass ich wieder normal mit dem Fahrrad fahren konnte, das waren ungefähr 3 Monate. Ja, das ist eine Prognose oder ich sag mal generell glaube ich, dass es sehr individuell ist, wie sich so etwas entwickelt und dass es auch sehr viel damit zu tun hat, wie man mit so etwas umgeht.
Das ist vielleicht dann auch nochmal ein interessanter Punkt. Mentale Stärke. Leistungssportlern sagt man ja generell nicht nur nach, sondern das ist dann ja auch in der Regel so, dass sie eine besondere mentale Stärke haben im Wettkampfmodus, im Training, wo sich Leistungssportlerinnen und Leistungssportler an ihre Grenzen quälen oder darüber hinaus. Das wird in Ihrer Sportart ja auch der Fall sein. Also diese mentale Stärke, hat die bei Ihnen auch den Unterschied gemacht und Ihnen zumindest stark dabei geholfen, wieder in ein Sportlerleben zurückzukehren?
So, als erstes, das ist eigentlich wichtig auch zu betonen, ist es sehr individuell. Also man kann einen Schlaganfall mit dem Schlaganfall von jemand anderem nicht vergleichen, weil es darauf ankommt, welche Gehirnareale quasi beschädigt wurden. Ich kann immer nur sagen, wie es bei mir war und ich bin sicher, dass meine grundsätzlich, am Anfang ging es für mich nicht darum, als Profisportler zurückzukommen, sondern es ging für mich erstmal darum, mit dem normalen Leben klarzukommen, mit all seinen Facetten. alles andere hat sich dann Stück für Stück entwickelt, ohne dass ich mir jetzt da den Druck gemacht habe, dass es das unbedingt wieder sein muss. Dass es so gekommen ist, das freut mich sehr. Und ich bin der festen Überzeugung, dass eine positive Grundeinstellung, ein recht schnelles Akzeptieren, was ist mit mir passiert. Ich habe zum Beispiel auch niemals mir selbst die Frage gestellt, warum hat das jetzt mich erwischt? Warum habe ich einen Schlaganfall bekommen? Ich habe doch immer alles gesund, ich war doch immer, habe doch sehr gesund gelebt und habe auf alles geachtet. Und warum habe ich jetzt einen Schlaganfall bekommen? Ich habe es von Anfang an so versucht zu sehen, dass es eine Art Herausforderung ist, die es gilt für mich zu überwinden. Und das ist natürlich so, dass man als Leistungssportler gewöhnt ist, einen gewissen Plan abzuarbeiten. Und der Plan, den ich mir dann damals halt geschrieben habe, war halt erstmal wieder im normalen Leben klarkommen. Und das hilft es natürlich, wenn man gewöhnt ist, an sich zu arbeiten und Strukturen zu haben. Keine Frage. Aber ich will mich nicht hinstellen als jemand, der jetzt da super aus der Asche gestiegen ist. Das habe ich natürlich auch ganz, ganz viel Glück gehabt, dass das alles so wieder funktioniert.
Ja, das finde ich ja sehr ehrenvoll, dass Sie sich da ja auch nicht derart als Vorbild stilisieren wollen für alle, dass das für jeden schaffbar sei, mit diesem Schicksalsschlag unproblematisch umzugehen, wenngleich es ja bei Ihnen wirklich auch sicherlich durch eine Menge Engagement sehr glimpflich abgelaufen ist. Frau Hilka, hat denn der Herr Schermann in diesem Zusammenhang, wenn man das denn so formulieren möchte, alles richtig gemacht nach seinem Schlaganfall? Also er hat ihn angenommen, er hat nicht gehadert, er hat gleichzeitig sich diszipliniert zurückgekämpft. Ist das schon eine Empfehlung, die man vielleicht nicht, wenn man jeden oder alle über einen Kamm scheren will, aber die man doch generell aussprechen könnte?
Ich denke schon, also relativ wichtig ist es, direkt nach dem Schlaganfall auch mit Therapien zu starten, wie das bei Herrn Schermann wahrscheinlich auch der Fall war. Deswegen ist es auch so, dass auf der Smoke Unit direkt mit Physiotherapie begonnen wird, mit Ergopädie, Logopädie, sowas. Und da ist es eben wichtig, von Anfang an kontinuierlich bei seinen Therapien zu bleiben, um eben die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Und klar hilft es dabei, wenn man irgendwie motiviert ist, das annimmt, was einem da passiert ist und versucht, da eben möglichst auf die Anweisungen des Arztes zu hören, seine Therapien wahrzunehmen, die Medikamente zu nehmen, damit die Auswirkungen eben zurückgehen oder eingedämmt werden.
Wir haben es ja vorhin schon gehört, 250.000 Menschen erleiden jedes Jahr allein in Deutschland einen Schlaganfall. Das heißt also, man könnte von so etwas wie einer Volkskrankheit sprechen. Heißt das dann aber auch, dass unser Gesundheitswesen mit dem Schlaganfall schon sehr gut umgehen kann? Oder ist es so, dass man auch als Betroffener und als Angehöriger da schon sehr genau hinschauen muss, ob eben die Therapie direkt nach einem Schlaganfall wirklich auch gut durchgeführt wird oder ob man da vielleicht dann sich um spezielle Versorgung und besondere Ärzte kümmern muss. Ich meine, Stroke Units sind ja auch so ein Beispiel, dass nicht jede Notfallambulanz eines jeden Krankenhauses mit einem Schlaganfall gut umgehen kann. Also da geht es doch eigentlich schon los, dass man Spezialisten braucht, die sich, und da spielt der Faktor Zeit doch auch eine Rolle, intensiv darum kümmern, oder Frau Hilka?
Also es ist so, dass es nicht überall angesiedelt eine Stroke Unit gibt, das stimmt. Aber es ist auch so, dass man in Deutschland innerhalb von 30 Minuten die Chance hat, auf einer Stroke Unit zu sein. Und dieses Zeitfenster ist ausreichend. Also man sagt, man hat so 4,5 Stunden, um eine Therapie einzuleiten, mit neueren Methoden auch 6 Stunden. Das heißt, die sind auch so flächendeckend verteilt, dass in 90% der Fälle beziehungsweise Städte, das heißt selbst in ländlichen Gebieten, man die Chance hat, auf diese Schlaganfall-Spezialstation zu kommen.
Das heißt also, der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Das deutsche Gesundheitswesen ermöglicht es aber, sehr zeitnah Hilfe anzubieten. Was ist denn für mich als vielleicht auch Angehörigen oder als jemanden, der da wie bei Herrn Schermann als Freund an der Tür klingelt, was ist denn wichtig zu wissen über die Anzeichen eines Schlaganfalls? Also das scheint sich ja nicht immer nach einem bestimmten Muster abzuspielen, sondern das ist ja durchaus ein bisschen unterschiedlich. Gleichzeitig gibt es doch aber bestimmte Anzeichen, bei denen man im Zweifelsfall lieber einmal mehr den Notruf verständigen sollte, oder?
Ja, genau. Also das ist im Prinzip auch das Problem, dass die Personen nicht erkennen, dass sie einen Schlaganfall haben und den Notruf entsprechend zu spät absetzen und die Behandlung zu spät eingeleitet wird. Aber es gibt eben diese typischen Symptome, die man auch abfragen kann. Es gibt den sogenannten FAST-Test. FAST steht zum einen für schnell, aber dann bedeuten diese einzelnen Buchstaben haben quasi auch Aufgaben. Da würde man bei dem F, das steht für Face, eine Person bitten zu lächeln. Und bei einem Schlaganfall ist es so, dass dann zum Beispiel ein Mundwinkel nicht mehr gehoben werden kann. Also ein Mundwinkel würde herabhängen. Als weiteres Symptom hat man die Halbseitenlähmung. Das wäre jetzt in diesem FAST-Test sozusagen das A, das steht für Arms. Da würde man die Person bitten, beide Arme zu heben. Und das ist in dem Fall nicht mehr möglich. Dann hebt man nur einen Arm. Oder wenn man beide Arme heben kann und sich die Handflächen nach innen drehen, spricht das für einen Schlaganfall. Oder wenn sich ein Arm herabsenkt. Und ein deutliches Anzeichen ist auch die Sprache. Das steht in dem FAST für das Speech, das S. Wenn man zum Beispiel sehr lallend spricht, sehr abgehakt, dann könnte das ein Zeichen für einen Schlaganfall sein. Oder auch wenn man die Sprache nicht mehr versteht, also Sprachverständnisstörung hat und nicht mehr weiß, was das Gegenüber von einem möchte. Und das T steht dann nochmal für Zeit, dass man eben möglichst schnell die 112 wählen soll. Das sind so die typischsten Symptome, die man kennen sollte. Daneben gibt es aber auch sowas wie Kopfschmerzen, extrem starke Kopfschmerzen, Schwindel. Manche haben Taubheitsgefühle, auch mal nur ein Kribbeln. Und hier ist es besonders wichtig, nicht abzuwarten und zu schauen, geht das wieder weg? Oder ach, ich lege mich mal ins Bett oder rufe morgen den Hausarzt an, sondern immer sofort die 112 zu wählen.
Gut, das sind also wichtige Faktoren, die eben auf den Faktor Zeit dann einzahlen, dass man eben wirklich im Fall der Fälle sehr schnell reagieren kann und reagiert. Und Frau Schneider, wenn jemand einen Schlaganfall bekommen hat und auf dem Weg dann der Genesung wieder ist, gibt es ja auch zahlreiche Angebote, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Wo und wie kann ich mich denn da am besten mal schlau machen, um durch dieses Dickicht an verschiedenen Angeboten auch durchzusteigen? Das ist ja nicht immer nur der Krankenhausaufenthalt, mit dem es dann getan ist. Wir reden ja dann auch von Reha-Programmen. Wir reden vielleicht auch von Hilfsmitteln, die zumindest zwischenzeitlich gebraucht werden. Können Sie uns da mal einen kurzen Überblick aus Sicht der KKH geben?
Ja, gerne. Ich würde gerne auch noch mal einmal ansetzen, was in Bezug auch auf Herrn Schermann, der ja einen sehr guten Status wieder zurückerlangt hat. Da kann man zum Beispiel mit Präventionskursen nochmal ansetzen, um halt eben auch an seiner Gesunderhaltung weiterzuarbeiten. Und ja, und wenn es dann halt so ist, oder wo sich auch der Schlaganfall nicht vollends zurückbildet oder man auch Einschränkungen hat, da ist es ganz wichtig zu schauen, wie kann ich mich gut informieren. Wir haben dazu Pflegekurse aufgesetzt, dass man sich dem Thema überhaupt erstmal nähern kann. Was bedeutet das vielleicht an der einen oder anderen Stelle für mich? Was kann auf mich zukommen? Gerade auch das Thema häusliches Umfeld. Was muss ich vielleicht machen? Was muss ich berücksichtigen? Also Pflegekurse vor Ort natürlich, aber auch online, die wir anbieten. Ja, auch für pflegende Angehörige, die dann in eine Situation kommen, ja, sich auch damit erstmal mit der Situation auseinandersetzen müssen. Die können diese Kurse ebenfalls nutzen, nicht nur der Betroffene selbst, sondern auch die Angehörigen. Für Angehörige haben wir aber auch ein spezielles Programm Präventionsreisen, wo man sich auch mit Gleichgesinnten austauschen kann zu Herausforderungen, die das Thema auch mit sich bringt, weil auch die Auswirkungen eines Schlaganfalls sind nicht überall gleich. Und es geht auch nicht jeder so mit einem Schlaganfall um, wie Herr Schermann das zum Beispiel beschreibt und sagt, ich nehme den Schlaganfall an und sehe es dann auch in dem Moment als Herausforderung.
Also alles Gesagte kann ich eigentlich so bestätigen. Das, was für mich sehr, sehr wichtig war, war natürlich, dass ich ein super Umfeld hatte zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte eine Freundin, die mich in sehr, sehr vielen Sachen extrem unterstützt hat, eine Familie, die mich auf verschiedensten Ebenen auch unterstützen konnte. Das ist natürlich auch nicht überall gegeben, sei es dadurch, dass man räumlich getrennt ist oder auch vielleicht einfach keine Zeit von den Angehörigen vorhanden ist. Wichtig ist, finde ich, ich war ja auch schon mal bei einer Veranstaltung von der Schlaganfallstiftung Junger Mensch und Schlaganfall. Wenn man dann mit anderen Betroffenen spricht, ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man, das war zumindest bei mir so, mit dem Status, den ich in dem Moment hatte, und am Anfang war das für mich auch so, dass ich natürlich nicht glücklich darüber war, einen Schlaganfall zu haben. Ich konnte keinen Gesprächen mehr richtig folgen. Wenn ich das im Fernsehen gesehen habe, wusste ich nicht, worum es ging. Habe zwei Sätze gelesen und habe den ersten Satz schon wieder vergessen. Das sind natürlich alles Sachen, die einen auch extrem zusetzen. Ich glaube es aber wichtig, dass man sich mit der Diagnose Schlaganfall nicht daran orientiert, wie es einem jetzt gerade geht oder was der Status quo ist, sondern ich habe das nie für den Status, den ich dann erreicht habe, der dann auch besser wurde, habe ich aber nie als Endstufe gesehen. Ich habe immer gedacht, das geht wieder besser, das ändert sich nochmal. Man vergleicht sich natürlich auch immer damit, wie konnte ich Sachen vor dem Schlaganfall, wie schnell konnte ich lesen, was für eine Auffassungsgabe hatte ich. Und das ist, glaube ich, auch einer der größten Fehler, den man machen kann, weil man, wenn man einen Schlaganfall hat, ist man nicht mehr der Mensch, wie vor dem Schlaganfall. Es werden sich Sachen ändern. Das war eine der Sachen, wo ich extreme Probleme mit hatte, weil ich mich immer damit verglichen habe, wie schnell und schlau ich vorher war. Das ist was, wo man dann akzeptieren muss, dass es Felder gibt, die anders sind. Auch da wieder, der Schlaganfall ist super individuell. Es gibt Leute, die sich auch in ihrem Wesen sehr verändern, andere Charaktereigenschaften haben, sich für andere Sachen interessieren, weil man halt eine degenerative Veränderung in seinem Gehirn hat. Auch ich bin sicherlich, ich will das nicht immer zu positiv nehmen, du hast sehr, sehr viele Täler gegangen. Das war keine gerade Linie nach oben. Das war immer wieder auch Wochen, wo gar nichts ging, wo man sich natürlich dann auch die Frage stellen muss, okay, du wirst irgendwo, du bist Sportler und musst eine gewisse Leistung am Tag X abrufen. Das ist natürlich auch nochmal ein Extremfall, sage ich mal, dass jemand, der einen Schlaganfall hat, vor extreme Probleme stellt, weil es immer wieder Tage gibt, die nicht gut sind. Wenn man aber lernt, quasi damit umzugehen und zu akzeptieren, dass man ein anderer Mensch ist als zuvor, glaube ich, dass man trotzdem ein sehr schönes und erfülltes Leben haben kann. Auch wenn man jetzt in meinem Fall kaum bleibende Schäden hat, ist das, glaube ich, eine Sache, die möglich ist und wo man auch direkt von Anfang an dran glauben muss, dass das wieder ein sehr schönes Leben werden kann.
Ich würde da gerne nochmal einhaken, direkt, Herr Schermann, weil ich glaube, das, was Sie gerade nochmal ausgeführt haben, ich finde das sehr wichtig. Es hat auch, glaube ich, keiner hier in dieser Runde, wie wir hier alle am Tisch sitzen, das auch so darstellen wollen wie rosarote Brille. Sondern ich glaube, was hier ganz wichtig ist, Sie haben ein Ziel vor Augen gehabt. Sie selber haben für sich auch gesagt, wo wollen Sie wieder hin? Und ich denke einfach, das liegt auch mit am Alter. Sie sind zu dem Zeitpunkt, wo Sie das erlebt haben, haben Sie vorhin gesagt, 29, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Genau. Und wir müssen einfach wirklich gucken, wo ist jetzt das Durchschnittsalter auch für einen Schlaganfall und wie gehen auch Angehörige damit um? Und Sie haben wahnsinns Glück gehabt, dass jemand da war, der an der Tür geklingelt hat, im richtigen Moment da war und. Und Sie haben dafür gekämpft, ein Stück Lebensqualität zurückzubekommen und somit ja auch fast in Ihr altes Leben zurückkommen. Beschreiben es ja selber immer noch mit leichten Einschränkungen, aber die Einschränkungen, mit denen man leben kann und mit denen man sehr gut umgehen kann. Und das ist etwas, was wir ja auch versuchen, anderen Menschen mitzugeben und deshalb dieses Thema für uns auch wichtig ist. Aber es gibt leider auch eine Vielzahl von Menschen, die dieses Glück nicht haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch über unsere Systeme diese Menschen auffangen können. Und ich finde es deswegen aber trotzdem noch wichtig, dass jemand wie Sima beschreibt, ja, es kann auch anders gehen. Es ist nicht automatisch etwas, dass ich mich in dieses Schicksal begeben muss. Aber wichtig ist, dass wenn ich gar keine Möglichkeit habe, etwas zu verändern, dass ich weiß, wo bekomme ich meine Hilfe her und wer steht dann in dem Moment an meiner Seite. Und ja, insofern finde ich es wichtig, auch über dieses Thema oder so, wie Sie es auch beschreiben, zu sprechen.
Ich stelle mir tatsächlich auch noch eine psychologische Frage oder sehe eine psychologische Komponente nach so einem Schlaganfall. Wenn man weiß, dass 12% der Schlaganfallpatienten nochmal erneuten Schlaganfall kriegen oder auch wenn man das nicht weiß, muss doch so etwas wie Angst vor der Zukunft da sein, Angst davor, dass so ein Schlaganfall mit all seinen merkwürdigen, schrecklichen, verstörenden Wirkungen nochmal ereilt, Herr Schermann. Bei Ihnen hatte ich es so verstanden, dass Sie diese Angst eigentlich nicht hatten, weil dann irgendwann ja die Ursache Ihres Schlaganfalls nicht nur bekannt war, sondern auch behoben wurde, nämlich ein Loch im Herzen, glaube ich. Sie hatten also keine Angst und haben bis heute keine Angst, dass Ihnen dasselbe Schicksal nochmal widerfährt?
Das würde ich anders formulieren wollen. Also den Zeitraum, das wurde erst, ich glaube, 2,5 Jahre nach dem Schlaganfall dann die Ursache endgültig gefunden. Am Anfang war ich recht lange ohne Diagnose, wo es herkommt. Angst ist das falsche Wort. Ich hatte schon Angst, dass so etwas nochmal passiert und ich nicht dieses Glück habe, was auch eben von der Vorrednerin angesprochen wurde. Dieses wahnsinnige Glück, was ich hatte, dass ich alles so machen kann, wäre wahrscheinlich bei einem weiteren Schlaganfall nicht der Fall gewesen. Also ich lebe seitdem, dass die Ursache bekannt ist und behoben wurde, deutlich besser. Aber es ist natürlich so, wenn man sowas einmal erlebt hat, hat man ein anderes Körpergefühl und bei Kleinigkeiten, man fängt an, man verhaspelt sich, wenn man was sagt oder man hört irgendwas nicht richtig, hat man direkt wieder diesen Trigger, habe ich jetzt wieder einen Schlaganfall oder ein schäfes Bein ein oder Sachen, die einem in der Woche mehrmals passieren, sind natürlich schon jetzt irgendwie anders behaftet. Aber auch in der Zeit, wo ich die Diagnose nicht wusste, war für mich klar, dass ich ein Leben führen möchte, was für mich irgendwo lebenswert ist und ich mich nicht so einschränken wollte, dass ich die Sachen, die mir Spaß machen, nicht mehr machen kann. Natürlich auch in Abstimmung mit den Ärzten. Wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, du kannst, wenn du den Sport machst, hast du ein erhöhtes Risiko, nochmal einen Schlaganfall zu bekommen, weil du XY-Erkrankungen hast, hätte ich natürlich auch mit dem Sport aufgehört. Aber das konnte mir halt niemand sagen. Deswegen bin ich in meinem Einzelfall, und da bin ich mir auch sehr, sehr bewusst, dass es ein extremer Einzelfall ist und der auch extrem positiv verlaufen ist, ja, bin ich einfach sehr, sehr froh, dass die Ursache gefunden wurde und habe seitdem schon deutlich weniger Sorge, dass so etwas nochmal passiert.
Aber lassen Sie uns das nochmal ganz praktisch machen. Auch bevor Sie dann die Ursache tatsächlich erfahren haben und so ein bisschen beruhigt waren, sind Sie ja wieder aufs Rad gestiegen. Wenn man sich mit Ihrer Sportart, dem Mountainbiking, auf Weltklasse-Niveau oder auf Leistungssportler-Niveau beschäftigt, liest man ja sehr schnell, dass es nicht nur wie beim Radrennsport auch und gerade beim Mountainbiking teilweise Höhendifferenzen von bis zu 4000 Metern gibt, wo man rauf und runter fährt, wo man an einen Puls von knapp 200 kommt. Jeder, der auch nur Hobbysportler ist, weiß, dass dann der Kopf rot wird, dass man wirklich das Gefühl hat, dass das Blut so richtig pulsiert. Sind Ihnen ganz ehrlich, Hand aufs Herz, in solchen Momenten denn nie Gedanken gekommen, was ist, wenn jetzt wieder ein Blutgerinnsel im Gehirn ist oder wenn dann eben wieder so eine Schlaganfallsymptomatik auftaucht? Also haben Sie da solche Ängste dann nicht direkt beim Sport ausüben verspürt?
Also das war sicherlich ein Prozess, der das Training und damit bin ich auch unter ärztlicher Aufsicht Leistungstests gefahren, hat mich komplett ausbelastet, sodass Stück für Stück wieder ein Vertrauen zugekommen ist, dass nichts passiert, weil sicherlich wäre es fatal gewesen, dann direkt wieder ins Wettkampfgeschehen zu springen und mit diesen Gedanken dann während dem Rennen konfrontiert zu sein. Und ich kann mich erinnern, dass das erste Rennen, was ich nach dem Schlaganfall wieder gefahren bin, ich in sehr kleinen Rahmen gemacht habe. Bin mit meiner Freundin nach Ostdeutschland gefahren, wo mich auch niemand kannte, und bin da ein kleines Rennen gefahren. Und das Positive für mich war, dass ich eigentlich nur in dem Moment, wo ich ins Ziel gefahren bin, als meine Freundin gesehen hat, die dann geweint hat, an den Schlaganfall gedacht habe. Also es war so weit das Vertrauen wieder zurück, vielleicht auch in gewisser Weise, dass ich die Ursache damals nicht kannte, ein Ausblenden während der Betätigung da, dass ich ja wieder leistungsfähig war, und im Rennen kommt der Gedanke an einen Schlaganfall bei mir gar nicht mehr. Im Training, wenn man auch dann stundenlang sich allein ist, kommt das manchmal, aber nicht so, dass es für mich nicht kontrollierbar wäre.
Ja, dann wollen wir es natürlich auch um Himmels Willen nicht weiter herbeireden. Das ist doch dann auch gut und ja professionell und wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit automatisch, sodass solche Sorgen dann irgendwann in den Hintergrund geraten. Frau Hilker, Sie sind Präventionsexpertin. Wir haben es vorhin angedeutet, aber irgendwie noch nicht so ganz zu Ende besprochen. Ein Sportler wie Herr Schermann, der vermeidet wahrscheinlich durch seine gesunde Lebensführung von vornherein schon einige Risikofaktoren. Aber fassen Sie doch noch mal irgendwie kurz zusammen, warum und vor allem, wie man eigentlich 2 von 3 Schlaganfällen durch vernünftige Prävention vorbeugen kann. Was muss man da tun?
Für eine Schlaganfallprävention ist vor allem die gesunde Lebensweise wichtig. Das heißt, dass ich mich ausreichend bewege, körperliche Aktivität. Da reicht es auch schon, an 5 Tagen die Woche 30 Minuten Sport zu machen, beziehungsweise moderate Bewegung, wo der Puls etwas erhöht ist. Es ist wichtig, dass ich mein Gewicht im Normalbereich halte und mich auch gesund ernähre. Der Rauchverzicht ist extrem wichtig, ein moderater Alkoholkonsum, genau, aufs Vorhofflimmern zu schauen und mit diesen Faktoren ausreichend Bewegung, normales Körpergewicht und gesunde Ernährung kann ich auch die Erkrankung beeinflussen, die zu einem Schlaganfall führen. Das wären dann Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2 und genau eben zu hohe Cholesterinwerte.
Also letztendlich ist es all das, was, wie Sie es ja auch eben so schön sagten, eine gesunde Lebensweise ausmacht, was auch stark dabei hilft, einen Schlaganfall zu vermeiden, zu verhindern und den gar nicht zu bekommen. Ausnahmen wie die von Herrn Schermann bestätigen natürlich die Regel, aber in vielen, vielen Fällen, 70% ist, glaube ich, die Zahl, hilft es, sich mit einer gesunden Lebensweise vor einem Schlaganfall überhaupt erst zu schützen. Andrea Schneider, Sie sind bei der KKH ja auch Leiterin der Pflegekasse oder Leiterin der Pflegekasse. Sind Sie dort schwerpunktmäßig hauptberuflich? Das heißt, wir müssen jetzt auch noch mal kurz darüber reden, was mit Menschen ist, die nicht so viel Glück wie Herr Schermann hatten und ja in die Pflegebedürftigkeit kommen. Vielleicht erste Frage, wenn ein Schlaganfall nicht glimpflich vonstatten geht, kann das heißen, dass man ein Pflegefall wird und auch eine Pflegestufe bekommt? Das heißt dann auch entsprechend finanzielle Unterstützung von der Pflegekasse.
Ja, das ist richtig. Wir sprechen ja über Pflegegrade. Und das heißt, wenn jemand im Krankenhaus behandelt wird und es ist ja auch absehbar, inwieweit ein Bedarf an Unterstützung gegeben ist, dann wird in der Regel schon vom Krankenhaus ein Antrag auf Pflegeeinstufung veranlasst. Und dann wird es auch durch den medizinischen Dienst geprüft und natürlich dann die Bescheiderteilung, und dann stehen natürlich auch den Betroffenen und auch den Angehörigen für den Betroffenen die Pflegeleistungen auch zur Verfügung, je nach Einstufung in den Pflegegrad. Was ganz wichtig ist, ich hatte es vorhin einmal schon gesagt, je nach Einschränkung kann es erforderlich sein, dass zum Beispiel das Wohnumfeld verändert werden muss, weil der Schlaganfall kann heißen, ja, bin vielleicht halbseitig gelähmt. Das kann sich auf den Arm auswirken, aber auch die Beine können betroffen sein. Und dann müssen vielleicht Türschwellen verändert werden, abgesenkt werden. oder auch, weil die Benutzung eines Rollators erforderlich wird oder sogar eines Rollstuhles, dass Türen verbreitert werden müssen. Das fällt dann auch unter diese Kategorie Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, die bis zu 4.000 Euro dann von der Pflegeversicherung gefördert werden können. Und Hilfsmittel oder auch Pflegehilfsmittel werden in der Regel auch vom Arzt mitgeteilt, was erforderlich ist, beziehungsweise auch, was erstmal bezogen auf den Bedarf zur Verfügung gestellt werden muss. Und in der Regel würde die Krankenversicherung für Hilfsmittel auch einstehen, genauso aber auch die Pflegeversicherung.
Das heißt also, im Fall der Fälle, wenn dann eben ein Schlaganfall nicht mehr so ganz mit seinen Wirkungen weggeht, oder der Schlaganfall geht natürlich weg, aber die Auswirkungen eben nicht, wenn die dazu führen, dass man zum Pflegefall wird oder Unterstützung braucht, dann ist da zum einen die Pflegekasse die richtige Ansprechpartnerin. Frau Hilker, Sie arbeiten ja bei der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Wir haben von Ihnen vor allem als Präventionsexpertin viel dazu gehört, was zu tun ist, um erst gar keinen Schlaganfall zu bekommen. Aber wenn man einen bekommen hat und mit den Auswirkungen zu kämpfen hat, ob nun als Betroffener oder als Angehöriger, dann ist ja wahrscheinlich auch das Informationsbedürfnis nicht gerade klein. Inwieweit kann denn da auch die Deutsche Schlaganfallhilfe auch unterstützen? Inwieweit ist es wichtig, dass Menschen, die einen Schlaganfall hatten, auch gut informierte Patienten und Angehörige sind?
Ja, nach einem Schlaganfall ist es ja so, von jetzt auf gleich verändert sich das Leben vollständig und man ist erstmal in einer ganz neuen Situation und der so hilflos ausgeliefert. Und entsprechende Beratung und Hilfe gibt es bei uns. Wir haben ein Service- und Beratungszentrum. Da kann man anrufen. Da sind die Kollegen von montags bis freitags da und beraten Betroffene, aber auch deren Angehörige und generell Interessierte und leiten dann im Team weiter, je nachdem, um was es geht. Zum Beispiel, wenn es um Hilfsmittel geht, um Wiedereinstieg in den Beruf, um das Thema Autofahren nach Schlaganfall. Und in all diesen Bereichen kann es ja Unsicherheiten geben und wir haben entsprechende Infomaterialien und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend geschult, da auch Auskunft zu geben.
Also es gibt Hilfsangebote, man muss sie dann nur nutzen, aber ich denke mal, jeder, der sich in einer solchen Situation befindet, wird sich dann damit beschäftigen und sich auch entsprechende Hilfen holen. Und das ist dann aus meiner Sicht auch ein Stück weit schon die Zusammenfassung unseres Podcasts von heute. Das Thema Schlaganfall ist ein ganz einschneidendes Erlebnis, wenn es denn eintritt, Herr Schermann. Sie können das bestätigen. Sie sagten, Sie sind ein anderer Mensch, auch wenn der Schlaganfall bei Ihnen glimpflich vonstatten gegangen ist. Aber es hat doch nachhaltig was mit Ihnen gemacht, oder? Was ist denn an Ihnen jetzt eigentlich anders oder wie sind Sie ein anderer Mensch geworden, obwohl Sie jetzt nicht große körperliche Folgen des Schlaganfalls verspüren?
Also ich glaube, dass so ein Ereignis, ein Schlaganfall oder auch andere Erkrankungen, die einem dann in jungen Jahren so treffen, dass sie natürlich charakterlich mit einem etwas machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr viel die kleinen Dinge im Leben schätzen gelernt habe. Also, dass ich auch mal in dem Moment, in dem ich mich befinde, mich, ja, lebe mehr und hier und jetzt, weil ich sehr deutlich vor Augen geführt bekommen habe, was eigentlich wichtig ist. Und im Endeffekt war für mich dann auch irgendwo in einem recht frühen Alter vor Augen geführt worden, dass das Wichtigste halt die Gesundheit ist, die ist nicht zu ersetzen. Und was man dann jetzt für ein Auto in der Garage hat in dem Moment, wenn einem so etwas passiert oder ja, wie viel Geld man hat, ist dann sehr, sehr nebensächlich. Das war für mich schon, glaube ich, neben dem charakterlichen Wandel, dass ich jetzt derjenige war, der Hilfe gebraucht habe und der Sachen langsam konnte und Sachen nicht verstanden hat, war das für mich vielleicht charakterlich gar nicht schlecht, weil ich derjenige war, der immer extrem ungeduldig war, wenn jemand etwas langsamer konnte oder ja, bei Kleinigkeiten das nicht so schnell hinbekommen hat, hat mich das doch schon irgendwo ein bisschen demütiger werden lassen. Und dieses Gefühl, dass ich ein wahnsinniges Glück hatte, ist bis jetzt auch nicht weggegangen. Also eigentlich wache ich jeden Tag auf und Der Schlaganfall hat jetzt keine übergeordnete Rolle mehr in meinem Leben, aber ich bin einfach ein noch lebensfroher Mensch geworden und bin eigentlich zufrieden, wenn ich aufwache und es mir gut geht und ich das machen kann, was ich liebe. Und ja, ich möchte einfach auch damit, dass ich das so ein bisschen auch öffentlich gemacht habe, was am Anfang für mich auch sehr schwierig war, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Der Schlaganfall ist halt keine Krankheit, die man, wenn man keine bleibenden Folgen davon hat, das sieht man nicht. Das ist nicht, also trotzdem ist es keine Sache wie ein gebrochener Arm, der dann wieder verheilt ist. Es hat ja schon doch was mit einem gemacht und ich kann mir vorstellen, dass das ist auch so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe, ist natürlich nochmal was anderes, weil die Leute einen als Sportler wahrnehmen, der meistens dann schön braun gebrannt und durchtrainiert irgendwo auftaucht. Aber Fragen wie, du hattest einen Schlaganfall, aber da hätte ich auch gerne einen Schlaganfall, wenn man danach so aussieht. Das sind Sachen, die dann von Leuten einfach so dahingesagt werden, aber die natürlich mit Leuten, die einen Schlaganfall hatten, ganz schön was was machen. Also für mich ist einfach wichtig, dass diese Krankheit noch viel mehr bekannt wird und auch darauf aufmerksam gemacht wird, dass auch wenn man von außen nichts sieht, trotzdem sich bei diesen Personen massiv etwas geändert hat und dass es nicht in diese dieses Phlegma abrutscht, dass man denkt, ah, der hat einen Schlaganfall gehabt, der ruht sich jetzt aus. Es ist einfach so, wenn man einen Schlaganfall hatte, dass man, glaube ich, einen anderen Lebensrhythmus bis zu einem gewissen Grad braucht. Und ich erlebe es noch sehr oft, dass Leute, die einen Schlaganfall hatten, so ein bisschen abgestempelt werden, dass sie danach ein ruhiges Leben machen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das ist was, wo ich so ein bisschen möchte, dass sich das ändert, weil die Betroffenen haben, wenn sie das akut haben und auch danach, ganz andere Probleme, als sich dann noch sowas anzuhören oder mit den Folgen von sowas dann in ihrem Freundeskreis und so weiter umzuschlagen.
Ich habe mich gerade spontan dafür entschieden, dass das eines Schlusswortes mehr als würdig war. Herr Schermann, für Sie erstmal auf der schönen Insel Elba. Sie haben es vorhin im Vorgespräch gesagt, 30 Grad, die Sonne scheint, die Mountainbike-Weltmeisterschaften stehen für Sie im wahrsten Sinne des Wortes dort vor der Tür. Viel Erfolg erstmal bei den Weltmeisterschaften, dann aber auch weiterhin beim Bekanntmachen Ihres Themas Schlaganfall, den Sie selber erlebt haben, den Sie selber überstanden haben, wo Sie uns dargelegt haben, warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Mirjam Hilker, auch Ihnen weiterhin viel Kraft als Expertin bei der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, diese Krankheit auch im Bewusstsein der Menschen zu verankern und durch Präventionsarbeit auch möglichst viele Schlaganfälle zu verhindern. Und Andrea Schneider bei der Pflegekasse der KKH, auch Ihnen weiterhin gutes Durchhaltevermögen bei vielen Angeboten, die Sie Ihren Versicherten und den Angehörigen machen von Schlaganfallpatienten. Ich hoffe, wir haben in der heutigen Folge von unserem Pflegepodcast deutlich gemacht, dass die Diagnose Schlaganfall einerseits mit einem gewissen Schrecken verbunden ist, andererseits aber durchaus auch ihren Schrecken verlieren kann, wenn man eben weiß, dass man danach zwar ein anderer Mensch ist, aber nach wie vor ein gutes, lebenswertes Leben führen kann. Es gibt viele Unterstützungsangebote. Und wenn man ein paar Regeln eines gesunden Lebens beachtet, dann hat man eine große Chance, einen Schlaganfall gar nicht erst zu bekommen, indem man nämlich entsprechend vorbeugen kann durch Bewegung, durch gesunde Ernährung, durch möglichst maßvollen Alkoholkonsum und auch von den Zigaretten sollte man da eher die Finger lassen. Das nochmal als kleine Lektion zum Schluss. Insofern hoffe ich, dass es allen viel Spaß gemacht hat, wünsche weiterhin frohes Schaffen, wünsche Ihnen allen weiterhin gute Gesundheit und ich freue mich selbstverständlich schon auf die nächste Folge von unserem Pflegepodcast. Machen Sie es gut. Tschüss.